Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Vielen Dank, dass wir hier als Missionswerk Mitternachtsruf sein dürfen, dass wir hier so mit freundlichen und offenen Armen empfangen werden. Es ist für uns eine große Freude, auch so viele Geschwister heute Morgen begrüßen zu dürfen. Und was war das schon für eine Fülle von Eindrücken und Segnungen, die wir da heute Morgen mitbekommen haben, mit den herrlichen Zeugnissen aus der Freizeit, mit dieser wunderschönen Einsegnung. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Mit Jesus unterwegs sein und die Kinder dem Herrn Jesus zu bringen. Ja, vielen Dank auch David für all deine Worte und die passenden Worte. Und erlauben Sie mir, dass ich Sie während der Botschaft aus Gottes Wort mit Du anspreche, obwohl ich Sie ja nicht alle persönlich kenne. Ich sage mir immer, wenn wir den lebendigen Gott, den Schöpfer Himmel und der Erde mit Du ansprechen dürfen, dann möchte ich mir das erlauben, auch mit einer Botschaft aus seinem Wort, dass ich dann auch die Du-Form verwende. Bevor wir einsteigen ins Thema, das Wichtigste, möchte ich mir auch noch kurz die Zeit nehmen, ein Gebet zu sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, noch einmal möchten wir dir herzlich danken für dieses wunderbare Vorprogramm, für die Kinder, für die Zeugnisse, auch für den kleinen Lukas. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass wir sehen, die Wunder in deinem Gesetz und dass du Gnade gibst zum Hören, aber auch Gnade zum Reden, alles zur Ehre deines wunderbaren Jesus-Namens. Amen. Das Wichtigste. Was ist wohl das Wichtigste? Was denkst du? Ich möchte dazu die Heilung eines Gelähmten betrachten. Und wie könnte es natürlich nicht anders sein heute Morgen? Es geht um den Evangelisten Lukas. Lukas, der war ja schon hier. Und Lukas, um ihn dreht es sich heute Morgen, um das Evangelium, um diesen Bericht. Der wird auch in den sogenannten synoptischen Evangelien ebenfalls erwähnt, Matthäus und Markus. Synoptisch begründet sich auf dem griechischen Wort synoptikos, das bedeutet zusammen, das sehend betreffend, das heißt zusammen das gleiche Sehen. Markus, Matthäus und Lukas, sie haben den gleichen Fokus in der Erzählweise über das Leben Jesu, während der Evangelist Johannes das Leben Jesu aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Ich möchte heute den Text aus Lukas Kapitel 5, Vers 17 bis 26 betrachten und die Parallelstellen aus den anderen beiden Evangelien auch heranziehen zur Ergänzung des großen Themas. Wer eine Bibel dabei hat, der darf diese 10 Verse gerne mitlesen. Ist ja immer wichtig, dass wir mitlesen, mitprüfen. Ich meine, ihr kennt mich nicht. Oder die meisten zumindest. Und ihr habt ja keine andere Möglichkeit, als zu prüfen, ob hier die Wahrheit verkündigt wird, indem ihr mitlest und vergleicht. Ist das hier Wort Gottes oder ist das hier einfach etwas, was der Schweizer Bruder sich aus dem Ärmel schüttelt? Ihr wisst ja, eine Predigt, die man aus dem Ärmel schüttelt, das ist dann eben eine armselige Predigt. Aber so soll es eben genau nicht sein. Also, Lukas Kapitel 5, ab Vers 17. Da heißt es, und es begab sich an jenem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten sie alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Um was geht es in diesem Abschnitt? Was ist das Wichtigste? Die vier Männer und deren vorbildlichen Einsatz für ihren gelähmten Freund? Ist es das Wunder der Heilung eines Gelähmten oder vielleicht das erschreckende, ablehnende Verhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten? Das Wichtigste wird viermal in diesem Text erwähnt. Es ist euch vielleicht aufgefallen beim Hören oder beim Lesen. Viermal geht es um Vergebung, um Sündenvergebung. Ja, Vergebung der Sünden durch das einmalige Opfer Jesu Christi am Kreuz ist ein unverdientes und unfassbares Geschenk. Das ist einfach Gnade. Vergebung unserer Sünde, liebe Geschwister, liebe Freunde, das war der einzige Grund, dass Jesus Mensch wurde. Jesus kam nicht auf diese Welt, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen, sozialen Frieden herzustellen, Gerechtigkeit in der Arbeit. Jesu Kommen hatte nur einen einzigen Grund. Und Lukas beschreibt das an anderer Stelle wie kein anderer. Lukas 19, Vers 10, so kompakt und so konkret, denn der Sohn des Menschen, Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deshalb ist es Weihnachten geworden. Deshalb ist es gut 30 Jahre später Ostern geworden, weil du und ich, wir haben ein Problem. Und wenn dieses Problem nicht gelöst wird, haben wir einmal ein ewiges, ein unlösbares Problem. Und das sind unsere Sünden, das sind deine, das sind meine Sünden, die uns vom lebendigen Gott trennen. Deshalb ist Jesus gekommen, weil wir ohne ihn verloren sind. Weil wir ohne ihn keinen Ausblick haben auf Gemeinschaft mit einem heiligen Gott. Wie steht es hier so wunderbar? Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hören wir so gerne. Aber da hat es noch einen Zusatz. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, weil uns unsere Sünden von ihm trennen. Und Jesus ist der einzige Mensch und gleichzeitig wahrer Gott, der sich dieses Problems angenommen hat. Deshalb ist er Mensch geworden. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Und deshalb ist er der einzige Weg zu Gott. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, es gibt so viele Wege und so weiter. Nein, es gibt nur einen. Und liebe Geschwister, das ist extrem, wenn man euch sagt, also ihr Christen, ihr seid ja schon eine besondere Sorte. Nur über diesen einen Jesus soll ich gerettet werden. Ihr seid ja richtig eng, ihr seid extrem, ihr seid fanatisch. Da muss ich Ihnen sagen, ja, das stimmt. Nur über diesen Jesus kannst du gerettet werden. Das ist extrem und das passt nicht mehr in unsere heutige, ach so tolerante Zeit, wo alles erlaubt ist. Nur über diesen Jesus, über diesen einen Weg, über dieses Kreuz. Genau, weil er die Sünden auf sich genommen hat und dadurch an deiner und meiner Stelle die Strafe bezahlt hat. Aber seht ihr, das ist eng, das ist die schmale Pforte. Aber gleichzeitig hören wir den Herrn in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, reden. Wer da will, der komme. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die größtmögliche Einladung an alle Menschen unterschiedlicher Herkunft. Es spielt keine Rolle, aus welcher Klasse du kommst, wie reich oder arm du bist, wie gesund oder eben nicht, wie angesehen oder nicht. Das spielt alles keine Rolle, keine Vorbedingungen. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die größtmögliche Einladung. Und seht ihr, diese Einladung, die macht das kleine Tor erträglich. Das ist das ganze Evangelium. Jesus will retten. Die Sündenvergebung wird in unserem Text verkündigt. Sie wird in unserem Text in Frage gestellt. Sie wird in unserem Text bekräftigt und sie wird bestätigt. Beginnen wir von vorn. Lukas 5, dort heißt es, und es begab sich, 5 Vers 17, und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Die Parallelstelle in Matthäus Kapitel 9, Vers 1, dort wird ergänzt, Jesus kam in seine Stadt. Und wiederum in dem anderen Evangelium erfahren wir eine dritte Information, um welche Stadt es sich handelt. Und so ergänzen sich diese drei zu einem wunderbaren großen Bild. Markus Kapitel 2, Vers 1 präzisiert, um welche Stadt es ging. Da heißt es nämlich, er ging wieder nach Kapernaum und fährt dann fort mit der Berichterstattung. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelte sich sogleich viele, dass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Also, eine sehr detaillierte, reiche Beschreibung in diesen ersten Versen. Wir erfahren, wo sich die ganze Szenerie aufhielt, in Kapernaum, am Nordufer des See Genezareth, im schönen Galiläa. Wer schon mal in dieser Gegend weiß, der hat so einen herrlichen Blick vom Berg der Seligpreisungen hinab, diese sanften Hügel, und unten am Fuß liegt Kapernaum. Heute nur noch einige Ruinen, damals ein blühendes Fischerdorf mit vielen Einwohnern. Diese schöne Stadt Kapernaum, sie wird seine Stadt genannt. Ja, bedeutet das, dass Jesus der Bürgermeister war oder der Besitzer aller Ländereien? Ja, meine Stadt. Ich würde auch gerne eine Stadt meine nennen. Wieso heißt es hier seine Stadt? Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass Jesus hier Bürger war. Der Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch sagt, das städtische Vollbürgerrecht wurde erworben durch einen Aufenthalt von 12 Monaten in einer Stadt. Die Stadt wird dadurch für den Betreffenden zu seiner Stadt. Dies würde erklären, warum auch nur Matthäus diesen Ausdruck verwendet. Matthäus schrieb ja sein Evangelium für jüdische Leserschaft, denen genau dieser Umstand, dieser Hintergrund, der wir heute nicht mehr so präsent haben, bekannt war. Und sie wussten genau, aha, Jesus wohnte also bereits schon 12 Monate in dieser Stadt am See Genezareth. Jesus war im Haus. Es war vermutlich das Haus von Petrus. Und hier war er zu Hause. Er verkündigte ihnen hier das Wort Gottes. Und das ist ja auch unser Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen, im Haus und auch außerhalb im Haus. Das Wort vom Kreuz, diese Botschaft, auch die Botschaft, dass Jesus wiederkommt. Damals versammelten sich, wie es der Text sagt, sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und in Lukas 5,17 heißt es dann, er lehrte und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Tja, mal ein kritischer Einwand. Ja, war denn die Kraft des Herrn nicht immer da zu heilen? Doch, doch. Aber in Nazareth, das ist auch in dieser Gegend, 30 Kilometer westlich, dort konnte der Herr wegen der Ablehnung und wegen des schlimmen Unglaubens keine Wunder tun und nur wenige Machttaten. Seht ihr, liebe Freunde, Jesus drängt sich niemandem auf. Das kennen wir aus anderen Religionen, wo Zwang ist, wo Versklavung ist, aber nicht beim lebendigen Gott. Das ist ihm fremd. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Natürlich nicht freiheitig, um alles Mögliche auf einmal zu machen. Nein, Freiheit innerhalb des Rahmens, den er für gut bestimmt hat. Aber wir haben Freiheit. Wisst ihr, das ist eine herzliche Beziehung. Das ist eine liebevolle Beziehung. Aber nicht eine versklavende, unterdrückende Beziehung, wie man das aus allen anderen Religionen kennt. Nicht staunen sollte das Ziel sein, sondern Hingabe. Grundsätzlich hat natürlich die Gegenwart von kritischen Zuhörern keinen Einfluss auf die Wirksamkeit Jesu, auf seine Kraft, auf seine Macht. Zu dieser Predigt versammelten sich damals viele, aber es heißt hier in Vers 17, dass da neue Zuhörer dabei waren. Vielleicht ist ja der eine oder der andere auch neu hier in der Arche Hannover. Ich hoffe nicht von dieser Sorte. Es heißt nämlich da, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Das liest sich so einfach, aber von Jerusalem nach Kapernaum zu Fuß zu gehen, die waren lange unterwegs. Auch selbst mit Pferden oder Maultieren oder Eseln, die waren lange unterwegs. Mit einem normalen Auto, mit einem Bus hat man 2-3 Stunden, die waren richtig lange unterwegs. Nur um diesen jungen Rabbi aus Galiläa, der nie einer ihrer vornehmen Schulen besuchte, zu begutachten. So, jetzt kommen wir mal gucken, was der da zu bringen hat, da der Jüngling da aus Galiläa. Das ist der erste Zusammenstoß der religiösen Führer des Judentums mit Jesus. Fortan hefteten sich genau diese Männer an die Fersen des Herrn Jesus, bis sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Sie hassten und töteten den Sohn Gottes, weil er die ihnen lieb und zum Gesetz gewordenen Traditionen missachtete und zudem andere anhielt, es auch zu tun. Ihre Macht war gefährdet. Ihr Einfluss drohte sich zu verringern und damit auch Geld. Dieses Einkommen, dieses Zusammentreffen in Kapernaum ist der Wendepunkt. Hier begann die geschichtliche Verwerfung Jesu. Und alles dreht sich um das zentrale Thema Sündenvergebung. Die Vollmacht Jesu zur Sündenvergebung. Und es beginnt alles so ganz anders. Lukas Kapitel 5, Vers 18. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Ohne diese Freunde wäre der Gelähmte nie zu Jesus gekommen. Der Weg war versperrt, kein Durchkommen, alles verrammelt voll. Aber diese Freunde, sie ließen sich nicht entmutigen. Sie suchten neue Wege, sie scheuten keinen Aufwand, diesen einen ihren Freund vor die Füße des Herrn Jesus zu bringen. Und auch heute finden die meisten Menschen, die nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, durch andere Freunde zum Herrn. Die vier Männer konnten nicht heilen. Und sie könnten schon gar nicht Sünden vergeben, aber was sie konnten, das haben sie getan. Sie haben ihren Freund zu Jesus gebracht. Jemand hat diesen vier Freunden einmal die charakteristischen Namen gegeben: Mitgefühl. Ja. Der Zustand ihres Freundes hat sie erbarmt. Zusammenarbeit, zu viert haben sie den Kerl darauf geschleppt. Mitgefühl, Zusammenarbeit, Ideenreichtum. Ja, die mussten sich ja was überlegen. Ja, wir wollen unseren Freund zu Jesus bringen und wir kommen, was machen wir? Da hat der eine die Idee, wir gehen außen rum. Und das vierte ist Ausdauer. Mitgefühl, Zusammenarbeit, Ideenreichtum und Ausdauer. Was für vier Freunde? Könnte man diese Attribute auch auf uns legen? Wie wir miteinander umgehen? Wie wir die Gemeinde voranbringen wollen? Wie wir die Schwachen tragen? Hier haben wir eine wunderbare praktische Gegenstandslektion. Ja, und kennst du auch solche Situationen im persönlichen Leben? Mal bildlich gesprochen, du kommst mit deinem Anliegen nicht durch zu Jesus. Gibst du dann beim ersten Widerstand auf und sagst, ah, das hat keinen Sinn, da komme ich nie durch. Oder hältst du die unerwartete Situation und die Hindernisse aus und suchst nach neuen Wegen? Vielleicht musst du wie damals diese Männer die große Menge verlassen und den einsamen, steilen und wenn man die damaligen Häuser ein wenig vor Augen hat, vermutlich sehr schmalen und steilen Treppenaufgang benutzen. Hinauf aufs Dach! Und dort oben ist keine Siegespose angesagt. Was machen die Männer? Sie beugen ihre Knie und fangen an, bis sie zu Jesus durchgedrungen sind, bis das Dach geöffnet und ihr Anliegen zu Jesu Füßen gebracht ist. Liebe Geschwister, das sage ich auch zu mir selbst, halte durch. Wie verrammelt die Türe auch ist, wie undurchdringbar die Situation auch scheinen mag. Psalm 27, 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Der Sieg wird umso größer sein, seien es nun persönliche Anliegen oder das Ringen um ungläubige Nachbarn, Freunde oder sogar allernächste Verwandte, den Ehepartner, die Kinder. Lass dich nicht davon abbringen, beständig dein Anliegen vor Jesus zu bringen bis zum Durchbruch. Jesus beginnt das Gleichnis vom ungerechten Richter auch hier im Lukasevangelium, Kapitel 18, Vers 1, mit den Worten: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und das endet dann mit der Ermutigung: Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange damit zuwartet? mit ihnen? Herr, wie lange noch? Ja, manchmal kann es länger dauern. Manchmal kann es unerwartet lange dauern, bis Gott eingreift. Aber er wird eingreifen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Schnell, ja, das ist die Perspektive Gottes aus der Ewigkeit. Für uns ein Monat, ein Jahr zu warten, 5 Jahre mal zu warten, das ist nicht schnell. Aber aus der Gottes-Ewigkeit-Perspektive ist das ein Klacks. Er wird schnell eingreifen. Er hat es versprochen. Und dann kommt noch eine Ermahnung, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ja, liebe Freunde, jeder Mensch hat Glauben. Jeder einzelne Mensch hat Glauben auf dieser Welt. Ihr seid alle hierher gekommen mit euren Fahrrädern oder Autos oder wie auch immer, in der vollen Gewissheit, dass die Bremsen halten. Ja, voll Glaubens. Ihr sitzt hier auf euren Stühlen, voll Glaubens, dass sie unter eurem Gewicht nicht zusammenbrechen. Ja, ihr habt Glauben. Das ist natürlich ein allgemeiner Glaube und kein rettender Glaube. Wenn Jesus hier sagt, wenn der Sohn des Menschen kommt, also vor seiner Wiederkunft, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Damit meint er ganz konkret, ist denn noch ein biblischer Glaube da? Auch in christlichen Kreisen ist mittlerweile sehr vieles einfach erlaubt, unabhängig, woher man da sich drauf bezieht. Aber Glaube, wie die Schrift sagt, nicht wie es mir passt und nicht wie es den Leuten um mich herum passt, nicht wie es in den Zeitgeist hineinpasst, sondern so wie es Jesus will. Dieser Glaube ist in der Endzeit Mangelware und das ist es, was wir beobachten. Jesus verknüpft hier also das anhaltende Beten mit seiner Wiederkunft. Denn die Naherwartung, dass Jesus vielleicht heute wiederkommen kann und uns zu sich nimmt in der Entrückung, das ist ein Trost. Paulus sagt das in 1. Thessalonicher 4, 18 und 19. So tröstet euch mit diesen Worten. Und gleichzeitig ist es eine Motivation zum Ausharren, zum anhaltenden Gebet. Doch zurück zum Text. Eigentlich eine Riesenfrechheit, was sich diese Männer erlaubt haben, oder? Eigentlich eine Riesenfrechheit. Vermutlich, wie gesagt, über die steile Außentreppe gelangen sie auf das Flachdach. Diese Flachdächer waren zu Jesu Zeit ein Ort der Erholung und der Stille. Und Markus 2,4 schildert das dann ganz drastisch. Sie deckten dort, wo er war, das Dach ab und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf der der Gelähmte lag. Also, diese 4 Männer, sie begannen das Dach, das ihnen nicht gehört hatte, einfach aufzubrechen. Die Dachkonstruktion der damaligen Häuser bestand aus Querbalken, die im Abstand von 1 Meter verlegt wurden. Der Zwischenraum, der war dann dicht belegt mit Zweigen und mit Lehm zu Platten vermengt und vermutlich lagen dann weitere Tonziegel zur Abdeckung darauf. Stell dir einmal die Unruhe unter den andächtigen Zuhörern. Ja, auf einmal hört man da einen Lärm. Auf einmal bewegt sich was. Und nachher fängt da an, der Kalk und alles Mögliche runterzurieseln. Und auf einmal entsteht ein großes Loch. Ja, stell dir jetzt mal vor, das würde hier jetzt passieren. Ja, wir würden ausmachen, würden den Sicherheitsdienst da hochschicken. Leute, Jungs, da die noch was können, geht da rauf und bringt das in Ordnung, oder? Aber Jesus ist ganz anders. Er freute sich über die Glaubenstat, anstelle sich über die Unannehmlichkeiten zu empören. In Matthäus 9, Vers 2 lesen wir, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine Reaktion! Hätten wir so reagiert? Wohl kaum. Jesus sah ihren Glauben. Ja, der Gelähmte wollte gesund werden, aber Jesus sah noch viel mehr. Er sah die wirkliche Not im Leben dieses Mannes. Und deshalb sagte er: Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus verkündigt hier als erstes Sünde vergeben. Das ist das Wichtigste. Seht ihr, Jesus ist so anders. Als alle eine äußere Heilung erwarteten, heilt er zuerst den inneren Menschen. Sündenvergebung. Dies hat er aus damaliger Sicht nur mit Blick auf das noch vor ihm liegende Kreuz ausgesprochen. Und es gibt an dieser Stelle übrigens keinen Hinweis darauf, dass das Leiden des Gelähmten Folge einer besonderen Sünde ist. Liebe Geschwister, es ist einfach nicht richtig, pauschal zu urteilen: Ah, oh, dein Unglück und deine Krankheit, das ist Folge von Sünde. Jesus lehrt das ausdrücklich an anderen Stellen in Johannes 9, Vers 3, wo es um einen Blindgeborenen geht. Da wird auch die Frage gestellt: Ja, wer? Da muss ja einer gesündigt haben. Wer hat denn gesündigt? Jesus sagt: Weder diese hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Darum geht es. Gott soll verherrlicht werden. Deshalb war der so krank. Jesus sah also die wirkliche Not im Leben des Gelähmten in Kapernaum. Und wie schon vorhin gesagt, das ist auch die größte Not im Leben eines jeden Menschen. Dass Jesus Sünden vergibt, das stieß bei den Pharisäern und Schriftgelehrten auf totale Ablehnung. Dieser Ausspruch dieses jungen, kühnen Rabbis, das muss denen ins Herz gefahren sein. Das führt uns zum Zweiten. Die Sündenvergebung wird in Frage gestellt. Lukas 5, 21, hören wir mal, wie die Superfrommen der damaligen Zeit reagieren. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? An sich ist das eine korrekte Frage. Aber ihre Motivation war falsch, wie wir noch sehen werden. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Alles andere wäre eine Gotteslästerung. Und auf diese Gotteslästerung steht sogar entsprechend 3. Mose 24, 10 bis 23 die Todesstrafe. Aber die Schlussfolgerung der Pharisäer und Schriftgelehrten, sie blieb aus. Nur der kann vergeben, an dem gesündigt wurde. Ja, dieser Gelähmte, und Jesus vergibt ihm die Sünde. Wenn dieser Rabbi wirklich Sünden vergeben kann, ja, wer muss er denn sein? Da muss er Gott sein. Dann steht Gott in Menschengestalt vor ihnen. Und diese Gedanken haben sie nicht fertig gedacht. Lukas 5, 22, da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Boah, eine peinliche Situation. Die Führer des Volkes in der ersten Reihe, also ihr seid in Ordnung da, gell? Und Jesus stellt ihre Gedanken öffentlich bloß. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie sieht es mit unseren Gedanken aus? Müssten wir auch erschrecken und uns schämen, wenn diese vor allen offenbar würden, wenn jetzt auf einmal da auf dem Screen ein paar Namen erscheinen und Gedanken, wo aktuell oder sonst gedacht worden sind. Das dritte sehen wir im Text, Jesus bekräftigt Sündenvergebung, Vers 23. Jesus geht dann, ohne eine Antwort zu erwarten, weil die waren erschlagen von dieser Frage, geht er weiter. Und er ergreift die Initiative und sagt, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was für eine Frage! Stell dir mal die atemlose Stille dieses Augenblicks vor. Es ist die Offenbarung einer der erhabensten Wahrheiten über Sündenvergebung in der ganzen Bibel. Das war eine derartig außerordentliche Situation, dass sie den anwesenden Jüngern unauslöschlich ins Gedächtnis eingeprägt blieb. Und deshalb finden wir in allen drei Evangelien fast wortwörtlich dieselbe Beschreibung. Vers 23. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Eigentlich ist es ja kein Problem, das eine wie das andere einfach so zu sagen. Ja, kann ja jeder sagen, oder? Aber menschlich gesehen ist es unmöglich, das eine wie das andere zu tun. Und zudem beachten wir, dass das vermeintlich Leichtere, nämlich das Zusprechen der Sündenvergebung, in Tat und Wahrheit viel schwerer war als die Krankenheilung. Das kostete Jesus alles am Kreuz. Vers 24. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Ihr sollt wissen, Glauben hat viel mit Wissen zu tun. Liebe Freunde, lassen Sie sich das nicht einreden. Ah, wenn ich glaube, dann brauche ich da den Verstand nicht. Nichts ist verkehrter als das. Es ist Gott, der dieses Organ, 1,5 Kilogramm, beim einen ein bisschen weniger, beim anderen ein bisschen mehr geschaffen hat. Damit wir denken können, lesen, hören, verstehen. Gott knüpft immer hier oben an. Er will, dass wir verstehen und dann von Herzen nachfolgen. Das ist das Prinzip Gottes. Er, wie ich das so vorher gesagt habe, er versklavt nicht so. Jetzt glaubst du. Argumente brauchst du keine, du glaubst. Nein, Gott erklärt sich. Das ist ja das Wunderbare. Er müsste sich gar nicht erklären. Aber er tut es. Er ist ein Gott der Liebe. Er ist ein Gott der Weisheit. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Dieser Vers, er zeigt deutlich, was der Grund dafür war, dass alle Kranken damals geheilt wurden. Es ging einzig und allein um die Vollmacht Jesu, Sünden zu vergeben und um die Autorisierung seiner Lehre. Wie gesagt, ja, das eine oder das andere aussprechen, kein Problem. Aber zu beweisen, dass das die Wahrheit ist, in der Tat, darum ging es ihm in den Wundern. Heutzutage mit den ganzen Wunderheilungen und Wunderversammlungen und Heiligung und Heilungsversammlung ist eine große, große Durcheinander in manche Gemeinde gekommen. Liebe Freunde, die Gabe, Menschen gesund zu machen, hatte damals nur den Zweck, die Botschaft zu legitimieren. Heute musst du die Botschaft nicht legitimieren. steht alles hier geschrieben. Es ist derartig gut dokumentiert. Es gibt kein Buch in der ganzen Welt, das so derartig dokumentiert ist wie die Bibel. Es gibt vom Alten Testament 10.000 handschriftliche Funde, die den ganzen Text dokumentieren. Vom Neuen Testament 5.000 handschriftliche Dokumente, die bis ins erste Jahrhundert zurückgehen. Es gibt kein Werk dieser Weltgeschichte, das so derartig dokumentiert und als Schrift für wahr befunden worden ist. Ihr könnt mir glauben, wenn irgendein archäologischer Irrtum oder medizinischer Irrtum oder irgendwas, was hier gesagt wurde, falsch ist, eure Bildzeitung würde die ganz großen Buchstaben rauspacken und das publizieren. Aber alles, was vorgeworfen wird, lässt sich so oder so erklären und ganz klar in Übereinstimmung bringen mit der absoluten Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Also bei den Wundern geht es nie um den Menschen selber, dem natürlich geholfen wird, sondern um die Legitimierung. Wie das Jesus sagt, damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Liebe Freunde, wahre Krankenheilung biblischen Ausmaßes, die basiert auf vier Grundpfeilern. Das kann man sich gut merken, vier Grundpfeilern. Erstens, alle, die zu Jesus gekommen sind, wurden gesund. Also nicht nur die besonders parat waren. Zum Teil haben die überhaupt nicht geglaubt. Die sind einfach gekommen. Ja, der Rabbi da, der macht das Besondere. Alle sind gesund geworden. Alle. Das ist schon mal eine Rieseneinschränkung zu den heutigen Möchtegern-Heilern. Das Zweite ist, sie wurden sofort geheilt. In einem Augenblick, da musste nicht erst 2 Stunden lang Lobpreischorusse gesungen werden und ein ganzer Hokuspokus und unglaubliche Atmosphäre erzeugt werden. Du willst gesund werden, steh auf, nimm dein Bett. Das Dritte ist, sie wurden vollständig geheilt. Also alle in einem Augenblick vollständig, das heißt, die brauchten nachher keine Physiotherapie. Ja, der Gelähmte, die Muskeln, von einem Gelähmten, die sind doch nicht entwickelt. Die Sehnen, die Blutbahnen, alles. Ja Leute, also wenn ihr einen Beinbruch habt zum Beispiel und das dann ein bisschen geschient war, da braucht ihr aber wochenlang Physiotherapie, bis wieder alles parat ist. Aber der war krank und gelähmt, schon lange. Gesund, vollständig und vor allem anhaltend. Das fiel nicht nach am Abend schon wieder zurück und am nächsten Tag brauchte er seine Gehhilfen wieder und nein. Wenn es diese Gabe noch wirklich gäbe, liebe Freunde, dann wären diese Leute in den Heilungsversammlungen am falschen Ort. Man müsste sie in den Notfallabteilungen der Spitäler bei den Schwerverletzten antreffen. Man müsste sie in den Arztpraxen antreffen. Man müsste sie in den Altenheimen treffen. Die sollen durch die Reihen gehen und alle werden gesund. Aber dort trifft man sie nie. Also beachten wir den großen Kontext. Wunder waren zur Legitimation der Botschaft und für nichts mehr. Jesus ist die Erfüllung von Psalm 103, Vers 3, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Die Gelegenheit, Sünden zu vergeben, beziehungsweise Sündenvergebung in Anspruch zu nehmen, beschränkt sich aber nur auf diese Erde. Hier muss es geschehen. In der Ewigkeit ist es dafür zu spät. Deshalb legt die Bibel den Fokus immer auf heute, auf jetzt. Heute, so du sein Wort hörst, verstockt dein Herz nicht. Wir hatten einen Bruder in der Gemeinde, Entschuldigung, der kam an einem Samstagmorgen zu mir mit Tränen im Gesicht, sag ich, du, Ernst, was ist los? Sagte er, ja, mein Bruder, gestern Abend, seine Freundin einen Heiratsantrag gemacht, ein paar Stunden später, tödlicher Autounfall. Weg.
Der war gläubig.
Der war beim Herrn, natürlich großes Leid in der Familie, bei der Freundin und. Aber der war beim Herrn. Aber lieber Freund, wir haben keine Garantie, was heute Nachmittag, was heute Abend, was morgen und in der kommenden Zeit sein wird. Deshalb sagt die Bibel immer, jetzt ist die angenehme Zeit. Nutzt die Zeit. Jetzt. Komm zu Jesus. Mach ganze Sache mit ihm. Jesus bestätigt schließlich die Sündenvergebung. Vers 25. Der Gelähmte war gehorsam. Er bewies Glauben in die Worte Jesu. Das heißt nämlich hier, was heißt das hier genau? Er stand sofort auf. Ja, aber ich bin jetzt immer so gelegen, ich kann nicht aufstehen. Nein, der stand auf, der bewies Glauben. Er nahm sein Lager, ging heim und er pries Gott. Also er vergaß nicht, wem er das alles zu verdanken hat. Zuerst erbrachte Jesus hier den Beweis seiner göttlichen Allwissenheit. Er wusste über die unausgesprochenen Gedanken seiner Zuhörer. Und schließlich bewies Jesus sichtbar am Körper des Gelähmten, was er vorher unsichtbar an dessen Herzen vollbracht hatte, Sünden vergeben. Und der Beweis war, der steht auf. Da gerieten alle außer sich vor Staunen. Vers 26, hier im Griechischen ist das Wort Ekstasis hinterlegt. Also Ekstasis hat viel weniger mit unkontrollierten Verzückungen zu tun, sondern vielmehr mit Staunen vor der Größe und Herrlichkeit Gottes. Und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Ja, das war wirklich ein unglaublicher Gottesdienst dort in Kapernaum. Dankeschön. Aber wo blieb die Verbindlichkeit der Hingabe und Nachfolge? Wird hier irgend im Text ein Zeichen der Buße und Umkehr erwähnt? Von den Pharisäern und Schriftgelehrten in der ersten Reihe? Von den anderen, von den Bewohnern von Kapernaum? Erschreckend aber war nichts zu hören, nichts zu sehen. Glauben hat eben auch etwas, nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Willen zu tun. Und diese Leute, sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Genauso wie das am Anfang in den Psalmen heißt, wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns ist. Sie wollten ihr eigenes Leben leben. Und darum heißt es so erschütternd, denn deine Entscheidung für oder gegen Jesus hat Konsequenzen. So manches läuft im Leben normal weiter, wenn wir uns nicht entscheiden. In den Sprüchen heißt es, manch einem dünkt einen Weg gut zu sein. Ja, passiert ja nichts, ist alles wunderbar. Aber letztendlich bringt er ihn zum Tode. Matthäus 11, 23, wo Jesus genau über diese Stadt spricht. Und du, Kapernaum, die du bist zum Himmel erhöht worden. Warum? Weil Jesus hier war. Hier hat er am meisten Wunder getan. Mehr als in Jerusalem. Du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das ist kaum fassbar, was Jesus hier sagt. Die Gleichgültigkeit von Kapernaum ist schlimmer als die Perversion und Abartigkeit von Sodom. Dort wollten homosexuelle Männer nämlich Engel vergewaltigen. Und Jesus sagt, diesen wird es besser gehen als euch. Gleichgültigkeit. Die Pharisäer, die Heuchler, sie saßen in der ersten Reihe, haben die außerordentlichen Offenbarungen von Jesus Vollmacht erlebt und sind doch verhärtet geblieben. Deshalb seht ihr, dass wenn besondere Wunder geschehen, das nicht zwingend einen Einfluss auf die Herzen der Zuhörer haben muss. Lass mich zum Schluss eine persönliche Frage stellen. Vielleicht sitzt der eine oder die andere hier, der bzw. die auch noch nie wirklich ganze Sache mit Jesus gemacht hat. Und Vergebung der Sünden durch das Blut des Herrn Jesus in Anspruch genommen hat. Ich sage es dir heute. Heute ist die angenehme Zeit dafür. Tu es heute. Geh zu den Ältesten. Such ein Gespräch. Oder zu Hause, knie dich nieder und sag, Herr Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, du bist dieser Gott, der mich von Sünden befreit. Du bist der Weg, du bist der Einzige. Herr, nimm mein Leben hin, vergib mir meine Schuld. Und er wird es tun, er wird dir neues Leben schenken. Freude, Zuversicht und eine absolute Gewissheit, einmal bei ihm zu sein. Und du, der du vielleicht schon lange Christ bist, wirst du beschämt, wenn deine Gedanken jetzt vor allem offenbar würden, was du gestern gesehen, vorgestern gelesen, wo du warst, welche Wege du gegangen bist. Komm zu dem, der alles bereits über dich schon weiß. Er weiß ja schon alles. Und der allein wirklich Sündenvergebung anbietet. Jesus Christus. Ich, sagt der Prophet Jesaja, ich tilge deine Übertretungen wie den Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Ich weiß nicht, ob ihr hier in Niedersachsen auch viel Nebel habt. Aber an einem nebligen Tag, undurchdringbare Suppe und auf einmal am Nachmittag bricht die Sonne hervor. Der Nebel ist physikalisch nicht mehr da. Und genau dieses Bild verwendet hier der Prophet zu sagen, genau so ist deine Sünde. Wenn sie ans Kreuz gebracht wird, dann ist sie nicht mehr da. Physikalisch und nicht mehr nachweisbar. So groß ist Vergebung. Und ich schließe mit diesen Versen, die der Bruder gelesen hat in der Einleitung. Aus Psalm 103. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden. So groß ist Gott. Er macht den Daumen nicht runter und sagt, du hast dieses und jenes. Nein. Er vergilt uns nicht nach unseren Missetaten, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über allen, die ihn fürchten. Und so fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindern, zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass du dein Liebstes an unserer Stelle gegeben hast, Jesus. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du den ganzen Weg gegangen bist, gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz, um mich, um uns zu erlösen. Und Herr Jesus, wenn heute Morgen Menschen hier sind, die dich nicht kennen und die nicht um eine persönliche Beziehung wissen, mit dir, dem Herrn und Heiland, dann wirke es, dass er oder sie heute Morgen ihr Leben dir übergibt und sagt, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Errette mich, erlöse mich, befreie mich, mach mich zu deinem Kind. Und wir, die wir vielleicht schon lange auf dem Weg mit dir sind, wir bitten dich, Herr, hilf uns, den Weg treu zu gehen, gehorsam zu gehen, in Liebe dir nachzufolgen und ein Segen zu sein für andere, bis dass du wiederkommst. Wir danken dir dafür. Amen.